Jesus Christus, danke, dass du auch an einem solchen Tag und in einer solchen Zeit unter uns bist und uns deine Gemeinschaft gewährst. Du willst zu uns reden und du hast uns vielleicht nicht das zu sagen, was wir erwarten, aber was dir wichtig ist und was wir brauchen. Hilf uns zu verstehen und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, macht kaputt, was euch kaputt macht. Kröhlte Rio Reiser 1969 ins Mikrofon. Die Älteren unter uns wissen das noch. Der Satz war vielleicht nicht auf seinem Mist gewachsen und das Lied hatte auch eine längere Vorgeschichte, aber es wurde das Markenzeichen seiner Band Ton, Steine, Scherben. Und es wurde ein Motto der sogenannten 68er-Bewegung. Und es löste oder begründete oder entschuldigte auch Gewalt gegen Gegenstände wie Autos, gegen Gebäude, gegen Einrichtungen, gegen die Institution an sich und gegen die Vertreter der Institution, in besonderer Weise die Polizei. Und das ist ja bis heute noch bei linken Demonstrationen das, womit man rechnet. Dieser Satz und diese Einstellung wirkt bis heute nach. Und erstens, weil es immer noch diese Gewalt gibt, eben nicht nur bei Rechten, sondern auch bei Linken. Und weil auch der Anarchismus, also da, was dahinter steht, alle staatliche Gewalt ist verderblich und schlecht und muss zerstört werden, immer noch einen unheimlichen, unterschwelligen Einfluss bis heute hat. In vielen Stellungnahmen und Einstellungen auch von Menschen, die sich dessen gar nicht bewusst sind. Dass man letztendlich die Autorität des Staates nicht akzeptiert und untergräbt. Ich weiß nicht, ob letztendlich auch Wladimir Putin nach diesem Motto handelt, macht kaputt, was euch kaputt macht, denn er ist jetzt gerade dabei, alles zu zerstören, was seine Pläne gefährden könnte, die er hat mit der Welt. Macht kaputt, was euch kaputt macht, ist eigentlich ein einleuchtender Satz. Warum denn nicht? Das Problem ist nur, wir Menschen erkennen normalerweise nicht, was uns wirklich kaputt macht. Wir können oder wir wollen es nicht erkennen. Wir schieben die falschen Schuldigen vors Loch. Wir finden immer jemanden, der daran schuld ist, wenn irgendwas nicht klappt. Und es spielt eigentlich keine Rolle, ob das wirklich so ist. Aber es tut uns gut, jemanden zu finden, der verantwortlich ist. Und wir zerstören in unserem Wahn, das kaputt zu machen, was uns kaputt macht, zerstören wir meistens eher das letzte Gute, was noch geblieben ist im Leben. Und am Ende zerstören wir uns damit selbst. Das ist die eine Hälfte unseres Dilemmas. Und die zweite Hälfte ist, wenn wir klar erkennen könnten, was uns kaputt macht, dann würden wir auch erkennen, dass wir dagegen gar nicht ankommen. Dass wir nicht in der Lage sind, das wirklich kaputt zu machen und zu zerstören, was uns zerstört. Die gute Nachricht in diesem doppelten Dilemma, die bringt der Wochenspruch. Und dieser Wochenspruch heißt, wenn man es an den Sprachgebrauch von Ton, Steine, Scherben anpasst, er macht kaputt, was euch kaputt macht. Er, Jesus, macht kaputt, was uns kaputt macht. Und so steht es wörtlich in der Bibel im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Zu dieser Aussage stellen sich drei Fragen. Die erste, gibt es denn wirklich einen Teufel? Die zweite, was sind denn die Werke des Teufels? Die dritte, wie zerstört Jesus die Werke des Teufels? Und viertens, was ist die Folge davon, wenn Jesus die Werke des Teufels zerstört oder zerstört hat? Die erste Frage, gibt es denn wirklich einen Teufel? Die Bibel ist sparsam mit Informationen über den Teufel. Viele Bücher der Bibel kommen völlig ohne den Teufel aus und ohne Bezug darauf. Viele interessante und uns interessierende Fragen zu diesem Thema werden nicht mal ansatzweise beantwortet in der Bibel. Also viele Fragen, die wir uns oder die andere uns stellen über den Teufel, die müssen wir mit Spekulationen beantworten oder müssen sagen, weiß ich nicht, keine Informationen. Aber deutlich genug wird in der Bibel und besonders im Neuen Testament unterstrichen, dass der Teufel eine Macht ist. Und diese Macht will uns von Gott trennen, sie will uns zum Bösen verleiten und damit zerstört sie unser Leben. Und diese Macht ist schlauer und stärker, als wir selbst es sind. Und wenn wir einen Blick in die Welt werfen, dann merken wir, das stimmt. Es gibt diese Macht offensichtlich und sie ist am Wirken im Zusammenleben der Völker. Denken wir nur an diesen Krieg, wo wir zum Beispiel als Europäische Union vor die Frage gestellt sind, halten wir uns raus und lassen die Leute untergehen oder mischen wir uns ein und treten in den Krieg ein? Das eine scheint uns genauso böse zu sein wie das andere und so schlimm und so moralisch unverantwortlich. Und am Ende weiß man, ein Krieg macht alles kaputt, bringt nichts Gutes und trotzdem wissen wir ja aus der Zeit von Hitler, dass es manchmal auch zu spät sein kann, dass man auch zu spät in den Krieg eintreten kann und damit alles noch viel schlimmer machen. Und das ist ein furchtbares Dilemma, in dem ich froh bin, dass ich nicht entscheiden muss. Aber umso mehr haben wir zu beten dafür. Das ist unsere Aufgabe, das, was wir können. Zu beten, damit Gott die Sache in seine Hände nimmt und seine Macht und seinen Plan siegt. Wir sehen es also, wenn wir in die Welt schauen, was für sinnlose Dinge passieren. Und das ist ja neu, ist ja hieran nur, dass es bei uns passiert. Alles andere daran haben wir ständig auf der Welt, immer und überall. Nur eben bisher noch nicht bei uns, in unserer Nähe. Wenn wir in das Zusammenleben der Familien schauen, manche kennen das aus der eigenen Familie, dass man vor Situationen steht und denkt, warum machen wir immer das, was alles kaputt macht? Warum sage ich immer das, was alles noch viel schlimmer macht? Warum bringe ich nicht fertig, das zu tun, was die Dinge wieder in Ordnung bringen könnte? Und noch mehr sehen wir es natürlich bei dem anderen jeweils, bei dem das alles noch viel schlimmer ist. Im Zusammenleben der christlichen Gemeinde gibt es das ganz genauso, diese zerstörerische Macht. Auch dort bricht immer wieder das Böse hervor. Und am ungeniertesten tritt das Böse zutage bei den Menschen, die sich zu den Guten rechnen. Weil die ja am wenigsten auf der Hut sind vor dem Bösen und denken, was sie machen, ist immer das Richtige und das Gute und das Wahre. Mephisto, die Verkleidung des Teufels, sagt in Goethes Faust, den Teufel spürt das Völkchen nie und wenn er sie beim Kragen hätte. Was sind die Werke des Teufels? Die Werke des Teufels kann man ganz einfach zusammenfassen, nämlich, dass er uns zur Sünde verleitet. Sünde wird im Neuen Testament mit dem Wort Hamartia wiedergegeben und das bedeutet wörtlich das Ziel verfehlen. Sünde heißt, dass man das Ziel verfehlt. Nicht, dass man hier und da ein Gebot übertreten hat oder etwas gemacht hat, was nach dem Moralkodex nicht richtig ist, sondern Sünde heißt im Kern, dass wir das Ziel verfehlen, das uns Gott gesetzt hat, dass wir den Sinn unseres Lebens verfehlen, dass wir dem Zweck unseres Daseins völlig vorbeileben. Bei Sünde denken viele Menschen sofort an den Bereich Sexualität und das ist auch ein wichtiger Bereich, vor allen Dingen, weil der Teufel weiß, dass dort eine Sache ist, wo viele völlig wehrlos der Versuchung gegenüberstehen. Aber das ist natürlich nicht der einzige Bereich. Bei dem Teufel denken viele an Okkultismus, also dämonische Bindungen und Verstrickungen. Natürlich ist das eine massive Machtdemonstration des Teufels, wo Menschen von sowas beherrscht sind. Aber der Teufel und die Sünde sind überall dort am Werk, wo wir dem Weg Gottes entgegengehen, wo wir ungerecht handeln, böse sind, egoistisch entscheiden, wo Lieblosigkeit, Neid, Streit, Feindschaft, Verleumdung, Lüge, Betrug, Habgier und so weiter eine Rolle spielen. Die Werke des Teufels sind vielfältig und seine Werkbank ist mindestens 200 Meter lang und er hat alle Sorten von Werkzeugen dort liegen, mit denen er uns bearbeiten kann. Die dritte Frage, wie zerstört Jesus die Werke des Teufels? Das Wort zerstören, was hier verwendet wird, das heißt lyein, das bedeutet eigentlich lösen, etwas lösen. Also zerstören durch auflösen. Und wir erkennen daran, dass die Werke des Teufels die Sünde immer etwas mit Binden zu tun hat. Man kann nicht mal kurz sündigen und dann hört man wieder auf. Nach dem schönen, eine der erfolgreichsten Erfindungen des Teufels ist das Sprichwort, einmal ist keinmal. Aber er weiß genau, wenn er uns einmal dabei hatte, dann sind wir gebunden. Und die Sünde prägt, auch einmalig. Natürlich, je öfter, desto stärker. Aber mit einmal ist die Tür schon aufgestoßen. Die Sünde schafft eine eingefahrene Spur. Und wer jemals regelmäßig auf dem Weg zu seinem Haus einen Feldweg fahren musste, der weiß, was eine eingefahrene Spur ist. Je öfter man fährt, desto tiefer und desto geringer ist die Chance, irgendwie abzuweichen von dieser Spur. Die Sünde bindet. Die Sünde kerkert ein. Die Sünde determiniert, um es mit einem Fachbegriff zu sagen, zur Wiederholung, zur Steigerung und zu Folgetaten. Und sehr schön kann man das am Beispiel des Alkoholismus sehen, der ja eine Sucht ist und natürlich auch mit Sünde zu tun hat. Aber so funktioniert Sünde. Es fängt klein und harmlos an. Es muss immer öfter werden, es muss immer stärker werden. Und es gibt Folgetaten, um das zu ermöglichen bzw. zu verschleiern. Heuchelei und Lüge sind Folgen der Sünde, weil wir es gern vertuschen wollen, wer wir sind und wie wir uns verhalten. Jesus zerstört die Werke des Teufels, indem er die Bindung löst. Also ein Knoten wird zerstört, indem man ihn durchschneidet. Ein Schloss wird zerstört, indem man es zerschlägt. Eine Mauer wird zerstört, indem man die Steine voneinander löst und damit ein Loch schafft, durch die der Gefangene in die Freiheit gehen kann. Jesus zerstört die Werke des Teufels, indem wir nicht länger Sklaven des Teufels und der Sünde sein müssen. Und auf die Frage, ja, warum macht denn Gott nichts gegen den Krieg, die vielleicht manchen kommen und über die wir ja bei der Gemeinderüstzeit auch lang und breit gesprochen haben, auf die gibt es möglicherweise viele Antworten. Aber in diesem Zusammenhang muss man sagen, Gott gibt Menschen die Möglichkeit, anders zu handeln und umzukehren. Er verändert nicht die äußeren Umstände und sagt so, jetzt lasse ich alle über Nacht alle Kanonen verrosten oder so, sondern er gibt Menschen die Chance umzukehren und andere Wege zu gehen. Sie müssen nicht in dieser Logik mitmachen und sich nicht anstecken lassen vom Hass, von der Bitterkeit, von der Hetze und von allem, was da so geschieht. Was ist die Folge, wenn Jesus die Werke des Teufels zerstört? Wenn uns die Sünde nicht mehr binden kann, wenn uns der Teufel nicht mehr in seinem Kerker und in seinen Ketten halten kann, dann sind wir frei. Wir müssen, wir wollen, wir können nicht mehr sündigen. Johannes schreibt das so: Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist nicht von Gott. Und auch wer seinen Bruder nicht liebt. Das ist starker Tobak, oder? Aber hier steht kein Imperativ. Hier steht nicht, wenn ihr Christen sein wollt, gebt euch Mühe. Habt endlich die anderen lieb. Glaubt fester. Helft denen, die in Not sind. Sondern hier steht ein Indikativ, also eine Beschreibung. Wer, der, wenn, dann, weil, deshalb. Es beschreibt, was ist, nicht was sein soll oder was wir tun müssen. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Und umgekehrt sagt dieser Text auch, wer nicht, der nicht. Wenn nicht, dann nicht. Weil nicht, deshalb nicht. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist nicht von Gott und auch wer seinen Bruder nicht lieb hat. Stellen diese Worte nicht unsere Gotteskindschaft in Frage? Ja, das tun sie. Sie stellen unsere falsche Sicherheit in Frage. Und sie stellen uns neu vor die Frage, bin ich denn von Neuem geboren? Habe ich mein ganzes altes, sündiges, selbstbestimmtes, aber in Wirklichkeit nicht selbstbestimmt, sondern vom Teufel bestimmtes Leben in den Tod gegeben? Habe ich das neue Leben von Jesus angenommen? Dieses neue Leben, das ganz unter der Herrschaft von Jesus steht? Und Johannes stellt in seinem Brief ganz klipp und klar, es gibt kein sowohl als auch. So in der Kirche bin ich so und auf Arbeit bin ich anders. Ein Drittel der Gebote gilt für mich, die anderen gelten für die anderen Gemeindeglieder. Auf einigen Gebieten folge ich Jesus nach, auf den anderen mache ich, was meine Kumpels und Freunde so sagen. In ein paar Fragen höre ich auf Jesus, in den anderen Fragen höre ich auf das, was aus einer anderen Quelle kommt. Und Johannes sagt, nein, 100% Gott, 100% Jesus oder 100% Teufel. Wer aus Gott geboren ist, der kann nicht sündigen. Wir sind als Menschen immer darauf angewiesen, Kompromisse zu schließen. Und Kompromisse sind etwas Gutes und Wichtiges. Wir müssen Kompromisse schließen mit anderen Menschen. Wir müssen Kompromisse schließen mit anderen Meinungen. Wir müssen Kompromisse schließen mit Leuten, die andere Entscheidungen treffen. Und das ist auch innerhalb der Gemeinde so. Weil es viele Fragen gibt, da kann man aus dem Wort Gottes und aus dem Leben und aus seinen eigenen Erfahrungen zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Anders geht Zusammenleben nicht. Aber was wir nicht machen dürfen, ist für uns selbst Kompromisse schließen zwischen Jesus und der Sünde, zwischen Gott und dem Teufel, zwischen der Frage nach Gottes Willen und unseren eigenmächtigen Entscheidungen. Und wenn ich aber Gottes Kind bin und trotzdem gesündigt habe, ja, das kann durchaus mal vorkommen, vermutlich mehrmals am Tag. Ist dann alles hinfällig? Wenn man den Johannesbrief im Ganzen liest, merkt man, dass das Johannes sehr genau weiß. Er sagt nämlich, wer sagt, ich habe keine Sünde, der belügt sich selbst. Nein, wir wissen, dass wir immer wieder sündigen und es führt uns ja die Presse und die Medien auch gerade deutlich vor Augen, wie schlimme Sünde in der Kirche vorkommt anhand des Missbrauchsskandals in der katholischen, aber auch in der evangelischen Kirche. Und egal, was die Journalisten schreiben, sie können es nie so schlimm schreiben, wie es wirklich ist. Und es muss uns vor Augen führen, es gibt keinen Christen, mag er auch Priester oder Bischof sein, der sagen kann, mir kann das nicht passieren. Ich habe keine Sünde oder keine schlimme Sünde. Jede Sünde ist bei jedem Menschen möglich. Und jedes Erheben über andere und sagen, was ist das bloß für ein Schwein, zeigt, ich habe mich selbst noch nicht erkannt. Jede Sünde ist bei jedem möglich und immer wieder wird es geschehen. Und niemand wird an den Punkt kommen, wo er sagt, jetzt bin ich ein Gottes Kind, das nicht mehr sündigt. Und wer das von sich glaubt, der ist einer Irrlehre verfallen. Aber wir müssen jeden Tag neu umkehren. Wir dürfen uns damit nicht abfinden. Und das ist das Allerschlimmste an dieser Missbrauchsgeschichte, dass Menschen, die auch regelmäßig die Beichte praktizieren, trotzdem nicht in Anspruch genommen haben, dass sie umkehren und dass sie Hilfe finden und dass die Dinge beendet werden, die da eingerissen sind. Wir müssen neu umkehren und neu anfangen und neu Jesus unser Leben geben, sobald wir entdecken, hier habe ich gesündigt, hier bin ich schuldig geworden. Hier habe ich versagt, hier habe ich die Gebote übertreten, die Jesus mir gegeben hat. Hier habe ich gegen die Liebe, die Nächstenliebe verstoßen. Hier habe ich Menschen Leid zugefügt. Wir müssen immer wieder neu umkehren, neu anfangen und neu zu Jesus kommen. Martin Luther nennt es in die Taufe kriechen. Wir müssen immer wieder in die Taufe kriechen. Wir merken, ich bin raus, ich habe das, wozu mich Gott berufen hat, als Gotteskind durch die Taufe, das habe ich verlassen. Und jetzt muss ich zurück und muss wieder hinein in die Taufe kriechen, dass ich wie ein kleines, neu getauftes Kind und neugeborenes Kind von vorn anfange. Es geht nicht darum, dass wir uns mehr Mühe geben, dass wir uns zusammenreißen und anstrengen, das wird zu nichts führen, aber dass wir neu auf Jesus schauen und sagen, Jesus, du hast die Werke des Teufels zerstört, du hast die Werke des Teufels zerstört, das gilt schon für mich, das ist schon passiert und ich bin frei, dir zu folgen und nicht zu sündigen. Ich muss nicht sündigen. Und dieser Satz, das schaffe ich nie, der ist vom Teufel. Aber der Satz, das schaffe ich nicht alleine. Ich brauche Jesus und ich brauche eine Schwester, einen Bruder, mit dem ich darüber reden kann. Der Satz, der kommt vom Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, und das ist auch in jeder Situation das Entscheidende. Auch in der jetzigen Zeit. Was können wir machen gegen den Krieg? Wir können viel machen. Wir können selbst alles Böse, alle Sünde ablegen und neu zu Jesus kommen und können als Menschen, die bei ihm sind, beten für diese Welt, für die Menschen, die betroffen sind, für die Verantwortungsträger. Und wir können uns von ihm zeigen lassen, was jetzt dran ist, was wir auch tun können, dort, wo Menschen vor unserer Tür stehen oder auf andere Weise uns nahegebracht werden, die Hilfe brauchen. Wichtig ist aber, dass wir die Verbindung mit Jesus immer wieder neu festigen und neu anfangen und umkehren von allem Bösen, von allen Werken des Teufels, die im großen weltpolitischen Maßstab oder im ganz kleinen in der Familie oder nur in unserem eigenen Herzen den Frieden zerstören und uns kaputt machen wollen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er hat kaputt gemacht, was uns kaputt macht. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm folgen.